Im Kindergottesdienst erzählt die Kindergottesdienstleiterin von dem Auszug der Israeliten aus Ägypten und dass Gott sie in ein Land führen wird und das versprochen hat, in dem Milch und Honig fließt. Und dann fragt sie eins der Kinder: Wie stellst du dir dieses Land denn vor? Und sagt das Kind: Klebrig. Gemeint ist mit dieser Beschreibung ein Land, in dem Milch und Honig fließt, ein fruchtbares Land, in dem es zu essen gibt, in dem alle versorgt sind, in dem es sich gut leben lässt. In dieses Land hinein will Gott sein Volk führen. Und zunächst einmal, wie Gott es ankündigt, klingt das nach einer sehr einfachen, überschaubaren Reise. Wenige Wochen Wanderung aus Ägypten heraus und hinein in das gelobte Land. Die Israeliten wussten das, dass sie nur die Sinai-Halbinsel überqueren müssen, wenn sie Ägypten verlassen haben, und dass sie allen Schätzungen nach einige Wochen unterwegs sind. Und dann geschieht etwas Überraschendes, und das möchte ich Ihnen vorlesen aus 2. Mose 13, 2. Mose Kapitel 13, ab Vers 17. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste den Weg zum Schilfmeer. Geordnet wie eine Armee zogen die Israeliten aus Ägypten. Mose nahm die Gebeine Josefs mit, wie dieser es vor seinem Tod ausdrücklich erbeten hatte. Damals hatte Josef seinen Brüdern gesagt: Gott wird euch nicht vergessen. Dann müsst ihr meine Gebeine von hier mitnehmen. Von Sukkot zogen die Israeliten weiter nach Etam, wo die Wüste beginnt. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule mit ihnen, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. Soweit dieser Text. Wir sehen, dass Gott absichtlich sein Volk einen Umweg machen lässt und sie geradewegs in die Wüste hineinführt. Es war ein merkwürdiger Weg, mit vielen Biegungen. Man weiß bis heute nicht ganz genau, wo die Israeliten hergelaufen sind, aber so viel steht fest: Sie sind sehr viele Schlängelinien gelaufen und keinesfalls den direkten Weg. Ich stelle mir das so vor, als die Wolke vor dem Volk Israel zog und das Volk hinterherlief. Da erwarteten sie, dass sie zunächst nach Osten geführt werden und dann nach Norden. Und dann bog die Wolkensäule ab nach Süden, und ich stelle mir das vor, dass die Israeliten etwas irritiert waren und sagten: Also, das kann eigentlich nicht stimmen. Wo Gott uns jetzt langführt, ist doch nicht der Weg in das Land, das er uns versprochen hat. Es schien ihnen fast so, als hätte diese Wolkensäule gar keinen Orientierungssinn. Und das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließen sollte, das schien gar nicht in diese Richtung zu liegen. Und das schafft eine große Krise im zweiten Buch Mose, nämlich die Frage, ob das Volk Gott folgen wird, auch wenn es nicht versteht, wohin er sie führt. Werden sie ihm auch folgen, wenn es in diesem Augenblick nur geringen Sinn macht, ihm zu folgen? Werden sie ihm vertrauen, auch wenn ein Umweg jetzt vor ihnen liegt? Werden sie auch in der Wüste, in der Entbehrung, Ja zu Gott sagen? Und ich glaube, und das ist im Gottesdienst ja an vielen Stellen jetzt schon angeklungen, dass Gott seine Leute häufig auf Umwegen führt. Es gibt eine Eigenschaft Gottes, die gerade für ungeduldige Gemüter sehr irritierend ist, nämlich dass Gott es nie eilig zu haben scheint. Er ist nicht in Eile und er führt seine Menschen auf Umwegen. Er führt Menschen in das verheißene Land, aber er führt sie davor durch die Wüste. In der Bibel ist die Wüste ein wichtiger Ort. Wenn Sie sich ein bisschen in der Bibel auskennen, dann werden Sie das schon festgestellt haben, dass beispielsweise Mose lange Zeit in der Wüste war. 40 Jahre war er in der Wüste, um sich vorzubereiten. Der Prophet Elia wurde auf dem Höhepunkt seines Dienstes bedroht von außen und verbrachte 40 Tage und Nächte in der Wüste. Und nachdem Jesus getauft worden war, wurde er vom Geist in die Wüste geführt, lesen wir in den Evangelien, Anfang der Evangelien, und war dort 40 Tage und 40 Nächte. Wenn wir das auf uns übertragen, dann würde ich sagen, in unserem Leben gibt es Wüstenzeiten, in denen wir ziemlich am Boden sind, wo wir vielleicht Verletzungen erlebt haben oder einen Verlust. Und wo wir müde sind und selbst der Schlaf uns keine Erfrischung bringt. Zeiten, an denen wir uns die Nähe Gottes herbeisehnen und denken, Gott könnte doch so leicht das schenken, was ich so unbedingt brauche, und das Gebet beantworten, aber er scheint es im Moment noch nicht zu tun. Manchmal werden Wüstenzeiten auch durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst. Eine Beziehung geht in die Brüche, ein Kind wendet sich von den Eltern ab, oder ein finanzielles Desaster bahnt sich an. Oder vielleicht haben Sie in Bezug auf Ihr eigenes Leben viele Jahre einen Traum, eine Vorstellung davon, was aus Ihrem Leben werden soll. Und dann eines Tages stellen Sie fest, dass sich das wohl so nicht realisiert und auch nicht mehr realisieren wird. Und mit diesem Traum stirbt sozusagen auch ein Teil von Ihnen. Manchmal kommen Wüstenzeiten auch ohne erkennbaren Grund. In solchen Zeiten ist es besonders schwer zu glauben. Sie beten und schütten ihr Herz Gott aus, aber sie haben das Empfinden, als wäre Gott nicht so nahe wie sonst. Und sie sind verwirrt und fragen sich, warum das Ganze. Ihr Inneres fühlt sich an wie ein trockener, ein verlassener Ort. Das ist die Wüste. Und nun die Frage, die wir unseren Text stellen. Wenn Gott Menschen bewusst in die Wüste hineinführt, welche Lektionen will er sie lehren? Und ich möchte auf vier Lektionen hinweisen, vier Lektionen, die das Volk Israel lernt und von denen ich glaube, dass sie nur in Wüstenzeiten gelernt werden. Das erste. Die Wüste ist der Ort, an dem wir lernen, geduldig zu sein. Geduldig zu werden und einem Gott zu folgen, der es nicht eilig hat. Das Volk Israel stand am Anfang dieser Reise ständig in der Gefahr zu sagen, also das ist uns jetzt zu unheimlich, das ist uns zu komisch, das ist uns unangenehm, wo wir hier langkommen. Und es wäre doch das Beste, wir kehren wieder um. Das haben sie auch verschiedentlich zum Ausdruck gebracht. Sie waren unglücklich mit ihrem Zustand, haben gesagt, naja, in Ägypten war es auch nicht so schlecht. Es war zwar Sklaverei, die Vergangenheit wird ja oft etwas rosarot gesehen, und so sahen die Israeliten das auch. Und haben sich gewünscht, ach, wir würden doch lieber wieder zurückkommen. Die Wüste ist der Ort, wo sie lernen, Geduld zu üben, und zwar Tag für Tag. Tag für Tag zu glauben, dass Gott, der sie einen Umweg führt, trotzdem zu ihnen steht und seine Verheißung wahrmacht. Sie hätten sagen können, nun gut, wir versuchen das mal auf eigene Faust. Wir glauben, einen besseren Weg zu kennen, eine Abkürzung, die schneller zum Ziel führt. Und Gott erwartet von ihnen die Geduld und das Vertrauen, dass sie ihm hinterherlaufen, selbst wenn sie merken, das wird jetzt Zeit brauchen. Das wird längere Zeit brauchen. Und dann gibt Gott ihnen noch ein eindrückliches Zeichen, was sie auch lehrt, Geduld zu haben und lehrt, dass Gott sie versorgt, Tag für Tag. Er schickt ihnen Manna, das ist eine Substanz, sie wird in der Bibel beschrieben, rund und klein, wie Koriandersamen, nur weiß. Es ließ sich vermahlen und man konnte daraus backen und auch damit kochen. Diese Substanz schenkte Gott in der Wüste und versorgte sein ganzes Volk damit. Und er gab es ihnen jeden Tag, über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Manche der Israeliten waren am Anfang sehr ängstlich und sagten, wer weiß, was morgen kommt. Wer weiß, ob wir morgen auch wieder von Gott bekommen, was wir brauchen. Gott hatte gesagt, es reicht, wenn ihr für einen Tag sammelt. Sammelt nur für einen Tag. Manche sagten, na ja, weiß ja nicht so, lass uns mal lieber für 2 Tage sammeln. Und ich schätze mal, dass Manna, gerade wenn man es Tag für Tag aß, jetzt nicht der Hit war. Aber verfaultes Manna war sicherlich noch schlimmer. Und da, genau das geschah. Wenn Leute das aufhoben bis zum nächsten Tag, es hatte ein geringes Haltbarkeitsdatum scheinbar, und es war am nächsten Tag, zum nächsten Tag nicht haltbar. Und das heißt, das Volk bekam von Gott in der Wüste diese wichtige Lektion, dass Gott jeden Tag für sie sorgt, dass Gott verlässlich ist, dass wenn er sagt, ich versorge euch, ich lasse euch nicht im Stich, dass er das unter Beweis stellt, Tag für Tag. Und sie auffordert, ihm zu vertrauen und zu sagen, ja, ich habe jetzt 400 Tage erlebt, dass Gott mich versorgt. Er wird mich wohl am 401. Tag auch versorgen. Die Wüste ist der Ort, an dem wir Geduld lernen und an dem wir lernen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und ich denke, in Bezug auf unsere eigenen Wüstenzeiten ist es die Frage, ob wir bereit sind, Gott gehorsam zu sein und geduldig auf das zu warten, was Gott uns gibt. Zweite Lektion, die man in der Wüste lernen kann. Die Wüste ist der Ort, an dem wir stark werden. Ich glaube, wenn wir es zulassen, dann sind Wüstenzeiten unseres Lebens Zeiten, wo wir stark werden. Oft finden wir nicht heraus, warum Gott uns in eine Wüste hineinführt. Aber hier, in dieser Begebenheit, die uns von dem Volk Israel berichtet ist, schreibt Gott das ausdrücklich oder sagt das ausdrücklich. Er sagt, wenn das Volk jetzt auf dem schnellsten Weg geführt wird, dann wird es auf Widerstand stoßen. Und für diesen Widerstand ist es noch nicht stark genug. Und ich möchte nicht, dass meine Leute resignieren an diesem Widerstand und wieder zurückkehren in ihr altes Leben. Sondern ich möchte, dass sie eine Zeit in der Wüste stark werden, um dann diesen Widerstand überwinden zu können, um das nötige Vertrauen zu haben, dass sie mit Gott über diesen Widerstand springen können. Aber es scheint so, dass Gott interessiert daran ist, dass sein Volk in der Wüste stark wird. Auch stark wird durch das, was ich vorhin sagte, durch das Vertrauen darauf zu merken, Gott steht jeden Tag für uns ein. Und darum können wir auch vertrauen, dass er auch andere Hindernisse als die Versorgungslage aus dem Weg schafft. Natürlich wäre Gott absolut in der Lage gewesen, sein Volk da durchzuführen und sofort ihnen den Weg zu bahnen. Aber Gott möchte, dass sie stark genug sind und Vertrauen gelernt haben und dann das Hindernis auch der feindlichen Gesinnung anderer Völker zu begegnen. Später sehen wir dann, dass sie das tatsächlich gekonnt haben. Später haben sie diese Stärke und dieses Vertrauen gewonnen, dass Gott zu ihnen steht. Mir scheint also, dass es Gott nicht so sehr darum geht, wo sein Volk genau lang geht, sondern dass es ihm darum geht, was sie für Menschen sind, wenn sie dort ankommen. Ich denke, auf uns übertragen ist es Gott längst nicht so wichtig, wo ich bin, also sprich in welcher Stadt, in welchem Beruf ich lande, in welchem Haus ich wohne, wie darum, zu wem ich werde, wie stark ich als Person an seiner Kraft angeschlossen bin. Das ist Gott wichtig. Ich denke, dass das Volk Israel zu diesem Zeitpunkt, von dem jetzt hier die Rede ist, von sich eine sehr niedrige Meinung hatten, dass sie sich für Sklaven hielten. Das waren sie gewohnt. Über mehrere Generationen waren sie unterdrückt in einem Land und kommen jetzt aus diesem Land heraus. Und Gott sagt, im Moment sind sie noch nicht stark genug. Sie haben noch nicht ihre neue Existenz begriffen. Sie wissen noch nicht, dass sie jetzt Befreite sind, die mit dem Schöpfer Himmels und der Erden zusammen ihren Weg gehen. Sie brauchen noch eine Zeit, um das zu lernen, um darin sichere Schritte zu gehen. Ich denke, dass es leicht ist, Gott zu vertrauen in einem Land, in dem Milch und Honig fließt, in dem die Gebete erhört werden, in dem Probleme dahinschmelzen, vielleicht ihre Kinder gesunde Zähne haben, ihr Chef sie mag. In diesen Zeiten mag es leicht erscheinen, Gott zu vertrauen, aber wir haben noch nicht die Stärke gefunden, zu der Gott uns führen möchte. Die dritte Lektion. Die Wüste ist der Ort, an dem ich mit mir und meiner Sünde konfrontiert werde. Die Wüste bedeutet Isolation, Einsamkeit und Schmerz. Und in der Einsamkeit, wenn die anderen, die Dinge, die sonst so wichtig sind in unserem Leben, mal beiseite kommen, dann werden wir konfrontiert mit den Dingen, die uns vielleicht an unserem eigenen Leben nicht so erfreuen. Mit den dunklen Seiten, mit den Versuchungen, mit meiner eigenen Sünde. Das traf sogar für Jesus zu. Jesus wird in die Wüste geführt und dort erlebt er Versuchungen. Das heißt, der Teufel versucht, ihn zu Fall zu bringen. Und ich glaube, dass wir manchmal wüstenartige Erfahrungen machen, um uns selbst ins Gesicht zu sehen, um wahrzunehmen, wer wir sind und keine glorifizierende Meinung von uns haben. Nun heißt das nicht, wenn ich eine Wüstenerfahrung mache, automatisch, dass es mit Sünde zu tun hat. Aber in der Wüste lerne ich Dinge über mich selbst kennen, die sonst im Trubel, im Alltäglichen einerlei untergehen. Die sozusagen abgefedert werden von der Bequemlichkeit, die um mich herum ist. Wenn ich ausgebrannt bin, kann ich das eben nicht mehr so, die Fassade, das Gute hochhalten, sondern dann werde ich reduziert auf das ganz Existenzielle. Dann kommt zum Vorschein, wie ich wirklich bin. In der heißen Zeit in Mali haben wir das so erlebt, dass sogar eine besondere Hitze, die sich im Straßenverkehr beispielsweise, also in der Art, wie die Verkehrsteilnehmer damit umgingen, bemerkbar machte. Es war förmlich zu spüren, dass in der Hitze, in der besonderen Anspannung und Belastung Menschen sich unangenehmer verhalten miteinander, weniger Geduld aufbringen. Und so verstehe ich auch Wüstenzeiten. Das heißt, Zeiten, wo wir von außen her unter stärkerem Druck sind, werden wir auch mit den unangenehmen Seiten unserer Persönlichkeit konfrontiert. Und ich glaube nicht, dass Gott das benutzt, um uns zu demütigen oder damit wir resignieren, sondern damit wir die Wahrheit über uns wissen, damit wir erkennen, wer wir sind und erkennen, ich habe nichts vor Gott, sondern ich brauche alles von Gott. Ich habe nichts zu bringen. Ich kann nur sagen, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus Christus, der für mich starb. Ich brauche das, dass er meine Schuld trägt. Übrigens ist das auch ein Zeichen der Wüste. Schon in der Wüste taucht das Zeichen auf eines Pfahls oder eines Kreuzes, das aufgerichtet wird und an das, was uns tötet, was uns von Gott wegbringt, angenagelt wird, an diesen Pfahl. Die Sünde, das, was mich tötet, das wird ans Kreuz genagelt. Und die vierte Lektion, die vierte Wüstenlektion. Die Wüste ist der Ort, an dem wir lernen, Gott um seinetwillen zu lieben und nicht nur wegen seiner Geschenke. Sie kennen vielleicht auf so Krämermärkten oder Altstadtfest oder Herbstmarkt gibt es manchmal solche Maschinen, solche Automaten, ein großer Glaskasten, da sind ein Haufen Spielzeug ist da drin und da ist so ein Greifarm. Diese Spielzeuge sehen aus, als seien sie mehr als 50 Cent wert und deshalb kommt mancher in die Versuchung, da 50 Cent reinzuwerfen und dann bewegt sich der Arm, den kann man so ein bisschen steuern. Wahrscheinlich haben Sie noch nie erlebt, dass da ein Spielzeug rauskam, aber zumindest hofft man das. Sie werden schnell feststellen, dass das nach außen sehr schön wirkt und manche dann begeistert sind, auch Kinder begeistert sind, wenn sie das sehen, was da für Möglichkeiten lauern. Und wenn sie das bedient haben und da ist nichts bei rausgekommen, dann sind sie natürlich enttäuscht und vielleicht auch sauer auf diese Maschine, die ihnen nicht das gibt, was sie sich erhofft haben. Wüstenzeiten sind Zeiten, in denen keine Spielzeuge aus der Maschine kommen. Ich bekomme nicht die Beförderung, die ich mir erhofft habe, nicht den Erfolg, nicht die Gesundheit, die ich möchte. Und in der Wüste merke ich plötzlich, wie unwesentlich manche Dinge sind, die ich für so wichtig hielt und die mich umgeben. Und ich finde heraus, was mir wirklich wichtig ist. Und das gilt auch in Beziehung auf Gott. Ich finde heraus, ob ich Gott wirklich liebe oder ob ich ihn liebe, weil er mir Dinge schenkt, weil er mir besonders schöne Erfahrungen gibt. Und deshalb eine Frage an Sie: Lieben Sie Gott, auch ohne dass er Ihnen etwas Besonderes schenkt, auch ohne die schönen Sachen, die er Ihnen gibt? Liebe ich ihn, weil ich erfüllt bin, dankbar bin für das, was er mir schenkt in Jesus Christus? Und nicht sozusagen aufgrund dessen, was er mir an Erfolg ermöglicht, an Beziehungen ermöglicht. Sondern liebe ich ihn, weil er wunderbarer ist, als ich mir jemals vorstellen kann. Weil er einen hohen Preis für mein Leben gibt. Er schickt seinen Sohn ans Kreuz für mich. Ich denke, in unseren Beziehungen achten wir ganz genau darauf, dass wir nicht ausgenutzt werden, sondern wir wollen um unserer selbst willen geliebt werden. Nicht um der Geschenke willen, die wir geben. Ich kenne einen Vater, der beispielsweise sagt, ich bringe meinen Kindern von Dienstreisen keine Geschenke mit, weil ich will, dass sie sich über mich freuen und nicht über die Geschenke. Das ist nachvollziehbar, oder? Ich glaube, dass Gott auch möchte, dass wir ihn um seinetwillen lieben und nicht um der Dinge willen, die er uns ermöglicht und schenkt. Ich fasse zusammen. In der Wüste verlieren wir sehr viel, aber wir lernen auch viel. Wir lernen Geduld. Wir lernen, stark zu werden. Wir lernen, uns selber kennen. Und wir lernen, Gott um seiner selbst willen zu lieben. Die Wüste lehrt uns, dass Gott genug ist. Dass Gott da ist, in der Wolkensäule am Tag, in der Feuersäule, in der dunkelsten Nacht. Es ist ein Gott, dem Umwege nichts ausmachen, der selber einen Umweg geht. Sein Sohn geht einen Umweg in das tiefste Tal des Todes, des Leidens und des Todes, bevor er wieder auf den Thron kommt. Und er sagt, das möchte ich Ihnen abschließend vorlesen, eine Zusage, die im Buch Josua, im Alten Testament, aufgeschrieben ist, Josua 1, Vers 5, denn ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen, genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen und dich im Stich lassen. Sei mutig und entschlossen. Amen.